HR Info. Das Interview.
Mit Andreas Reuter. Die Grünen stellen sich neu auf. Cem Özdemir und Simone Peter hören als Parteichefs auf. Jetzt wird eine neue Doppelspitze gesucht. Eine, die sich bewirbt, ist Annalena Baerbock, Bundestagsabgeordnete aus Brandenburg, Expertin für Europa- und Klimapolitik. Allein wegen ihres Alters stünde die 37-Jährige für einen Neuanfang bei den Grünen. Aber Annalena Baerbock hat ein Handicap. Sie kommt vielleicht vom falschen Parteiflügel. Nächstes Wochenende beim Grünen Bundesparteitag tritt sie trotzdem an. Aber vorher ist Annalena Baerbock zu Gast bei HR Info, das Interview. Herzlich willkommen, Annalena Baerbock. Sie wollen Bundesvorsitzende der Grünen werden. Sie treten beim Parteitag nächstes Wochenende an. Im Nebenberuf sind Sie auch noch Mutter von zwei kleinen Töchtern. Nehmen wir mal die ältere. 6 Jahre alt ist die, glaube ich. Wie erklären Sie dieser 6-jährigen Tochter, was Sie jetzt vorhaben?
Ja, Mutter sein ist ja immer eigentlich auch Hauptberuf, aber meiner Tochter, ja, der habe ich gesagt, jetzt ist nochmal eine spannende Wahl, deswegen muss ich gerade auch viel rumreisen und sie hat gesagt, hey, aber die Wahl war doch schon und ihr habt es da nicht hinbekommen danach, was ist denn jetzt schon wieder los? Und ich habe ihr erklärt, dass ich jetzt bei den Grünen mithelfen will, ja, in Zukunft weitere Regeln aufzustellen, weil Regeln nehme ich immer für das Wort Gesetze und sie war so semi-begeistert von meinem Plan.
Sagen Sie ihr auch sowas wie, ich muss jetzt mal die Welt retten?
Nein, das sage ich ihr nicht, weil mit 6 Jahren versteht sie nicht, was mit Weltretten gemeint ist. Außerdem nimmt die sich eh schon zu viele Themen zu Herzen. Da muss man ja auch immer ein bisschen aufpassen, was man auch thematisiert. Aber beim Thema Kohle, da steckt sie schon tief mit drin. Also wenn man das nämlich plakativ zum Beispiel erklärt, ich will gucken, dass die Bagger nicht die Dörfer und Wälder kaputt machen. Das bewegt sie dann selber auch sehr stark, weil wenn man sich das als Kind bildlich vorstellt, dann ist das eigentlich ja so heftig, wie es in der Realität dann auch ist.
Das war jetzt, was Sie Ihrer Tochter sagen. Was sagen Sie denn den Delegierten auf dem Parteitag? Es gibt ja mehr Bewerbungen als Vorsitzendenposten zu vergeben. Liegt also wohl auch an den Delegierten, wer gewählt wird und vielleicht an Ihrer Bewerbungsrede. Was könnte da so der Kernsatz sein an den Parteitag?
Na, ich nehme jetzt meine Rede nicht schon im Radio vorne weg, weil das wäre dann der Überraschungsmoment, der dort fehlt. Aber ich trete an, mit Leidenschaft unseren politischen Diskurs zu führen. Wir machen unseren Programmprozess in den nächsten Jahren, Grundsatzprogramm. Wofür steht Grün im 21. Jahrhundert? Und ich will dazu beitragen, dass wir diese Debatte leidenschaftlich führen, dass sie unter die Haut geht, wie auch Kontroversen offensiv fahren, hadern und ringen, damit die Menschen in diesem Land haben über Zukunftsfragen, wie zum Beispiel ja, wie retten wir unsere Erde, wie schaffen wir mehr soziale Gerechtigkeit, wie bauen wir das Haus Europas gemeinsam zusammen, dass die Menschen Lust haben, diesen Diskurs bei uns, Bündnis 90 Die Grünen, zu führen. Und dafür bringe ich viel Engagement, Leidenschaft und Lust auf Debatte mit ein.
Was war denn so der Initialmoment, wo Sie gedacht haben, verdammt, jetzt trete ich selbst an?
Na, das waren verschiedene. Im letzten halben Jahr war ja schon auch bei uns Grünen intern so ein bisschen die Frage, wie stellen wir eigentlich die Partei neu auf? Auch angesichts dessen, dass Cem Özdemir ja auch gesagt hat, er würde aufhören bei dem ganzen Thema. Und in den Sondierungen ich zum Beispiel auch nochmal gemerkt habe, ja, was für einen Unterschied Grün macht. Das sieht man jetzt bei den Ergebnissen der GroKo auch nochmal. Aber wenn man 4 Jahre lang im Parlament selber auch den Kohleausstiegsplan mit erarbeitet hat und dann kurz davor ist zu sagen, jetzt können wir wirklich den sozialverträglichen Ausstieg schaffen, das ist was, wo man merkt, ja, wir verändern wirklich dieses Land. Und das ist was, was mir nochmal zusätzlich Motivation gegeben hat. Zugleich aber auch gezeigt hat, gerade mit kleinen Kindern, wie krass das auch ist, gerade in den Sondierungsgesprächen, weswegen ich auch, das sage ich auch offen und ehrlich, gehadert habe und dann für mich der Moment aber gekommen war, wo auch bei uns so ein bisschen die Debatte darum kreiste, welcher Mann wird das jetzt und welche Frau stellen wir an die Seite, dass ich dann auch gesagt habe, so, wir wählen hier nicht nur den Parteichef, sondern auch eine Parteichefin und ich werfe jetzt auch als weibliche Bewerberin unabhängig von den Männerplätzen meinen Hut in den Ring.
Jetzt passen Sie aber nicht so richtig ins gängige grüne Flügelschema. Den Mann haben Sie schon angesprochen, Robert Habeck, Umweltminister aus Schleswig-Holstein, der wird antreten und viele sagen, naja klar, der ist der Favorit und er ist Realo, Sie auch. Um den Frauenplatz bewirbt sich jetzt auch Anja Piel, die Fraktionsvorsitzende aus Niedersachsen. Die ist vom linken Flügel. Ist das also ein Handicap für Sie?
Das weiß ich nicht. Also Sie haben es ja auch angesprochen, das wählen unsere Parteimitglieder auf dem Parteitag, zu sagen, welches Team passt am besten. Ich finde das richtig gut, dass Anja Piel auch antritt, weil ich finde, in Zeiten, wo im Bundestag die Frauenanzahl rapide geschrumpft ist, indem wir wieder neue Debatten über Sexismus führen, ist es ein wichtiges Signal, dass wir deutlich machen, bei Bündnis 90 Die Grünen gibt es starke Frauen, und dass wir auch deutlich machen, wir wählen hier halt nicht nur die Frau an Mr. X Seite, sondern wir wählen hier eine grüne Bundesvorsitzende, und da muss man sich dann nicht danach richten, welcher Mann es geworden ist und dann gucken wir mal, welche Frau am besten dazu passt, sondern der Frauenplatz wird zuerst gewählt und dann entscheiden die Parteimitglieder, welches Team am besten für sie passt, und ich bin sehr gespannt, wie das nächstes Wochenende auch ausgeht.
Naja, bei der ersten Runde wird es also eine Kampfkandidatur geben. Der Frauenplatz wird zuerst gewählt, wie Sie sagen. Die Reala Annalena Baerbock gegen die Linke Anja Piel. Nehmen wir jetzt nur mal an, Sie würden da vielleicht verlieren. In der zweiten Runde kann Robert Habeck dann antreten. Würden Sie es dann nochmal versuchen, auch im zweiten Anlauf?
Also ich trete auf dem Frauenplatz an, und wenn man antritt, ich habe früher Leistungssport Trampolin gemacht, dann will man auch gewinnen und sein Bestes dafür geben, und dafür konzentriere ich mich jetzt voll und ganz, und dann gucken wir, die Bessere wird am Ende bei dem Parteitag dann gewinnen, und ja, bei grünen Parteitagen weiß man nie, was am Ende bei rauskommt, und ich glaube, dieser Parteitag wird besonders spannend werden.
Jetzt habe ich aber noch nicht so ganz genau gehört, ob Sie auch in der zweiten Runde gegen Robert Habeck antreten würden oder nicht.
Genau, das haben Sie richtig gehört. Wie gesagt, ich fokussiere mich da drauf, auf meine Rede, auf meine Bewerbungsrede auf diesem Parteitag.
Robert Habeck hat auch ein Handicap. Er ist Minister in Schleswig-Holstein. Minister dürfen aber laut Satzung nicht gleichzeitig Bundesvorsitzende sein. Er will jetzt sein Ministeramt auch nicht so holter die Polter aufgeben. Hat gesagt, so Pi mal Daumen, ein Jahr braucht er für den Übergang. Jetzt soll erstmal die Satzung geändert werden, damit ihm das erlaubt wird. Halten Sie das für eine gute Idee?
Also es gibt ja zahlreiche Satzungsänderungsvorschläge für diesen Parteitag von ganz unterschiedlichen Akteuren, Kreisverbänden, einzelnen Mitgliedern. Da liegt jetzt eine Vielfalt auf dem Tisch. Jeder schaut sich das genau an. Welcher Monat Übergangszeit müsste es sein? Muss die Satzung überhaupt geändert werden? Und auch das ist was zu unserer Partei dazugehört, leidenschaftlich auch über Satzungsfragen zu diskutieren. Und auch da bin ich mir sicher, dass der Parteitag am Ende eine weise Entscheidung treffen wird.
Ihre Meinung habe ich da jetzt wieder nicht gehört.
Meine Meinung ist, die Basis ist Boss. Ich kandidiere aber für ein Amt und kann deswegen im Vorfeld nicht die Spielregeln definieren, sondern das entscheiden die Parteimitglieder. Ich habe ein Angebot gemacht mit meiner Kandidatur, und unsere Partei wird das dann auf dem Parteitag wählen.
HR Info, das Interview heute mit Annalena Baerbock, Bundestagsabgeordnete von den Grünen und eine Bewerberin für das Amt der Bundesvorsitzenden. Jetzt kommt der Moment, wo unsere HR Interview Box zum Einsatz kommt. Das ist diese ominöse weiße Plastikbox, blickdicht. Man kann nicht sehen, was drin ist. Ich gebe sie Ihnen mal, und bitte, Sie schauen Sie doch einfach mal rein.
Öffne sie, ja. Oh, das ist ja wunderschön. Ein Weihnachtsmanngeschenk ist hier drin.
Nicht Weihnachtsmann.
Nikolaus, ja, Entschuldigung.
Nikolaus, ein Nikolaus-Paket. Um das zu verstehen, muss man vielleicht noch mal zurückgehen zum letzten Bundesparteitag vorigen November hier in Berlin. Für mich war das so was wie eine fröhliche Beerdigung, kurz nach dem Ende von Jamaika. Die Grünen nun doch nicht in der Regierung, aber immerhin Spitzenkandidatin Katrin Göring-Eckardt feierte die Mitglieder des Sondierungsteams wie die Sieger, jede einzelne, also auch Sie, Frau Baerbock.
Bei der ersten großen Sondierungsrunde um 60 Leute, da hat Annalena unsere Europaposition vorgetragen und hat gesagt, das Nikolauspaket. Und dann sagt die Kanzlerin, Nikolauspaket, was ist das Nikolauspaket? Und dann sagt Annalena, liebe Frau Bundeskanzlerin, ich erkläre dir erstens, zweitens, drittens, Dankeschön. Das ist Annalena gewesen, die Europa-Expertin, die wir aufgeboten haben. Und es war super, vielen Dank.
Ich gebe zu, ich musste auch erstmal googeln, was das soll mit dem Nikolaus-Paket. Ich hätte es auch nicht besser gemacht als die Bundeskanzlerin. Erklären Sie uns kurz, was ist das Nikolaus-Paket? Was hat es damit auf sich?
Das Nikolaus-Paket ist eine Initiative der Europäischen Kommission zur Zukunft der Europäischen Union, insbesondere in dem Bereich Finanzmarkt, und eigentlich die Frage, wie sichern wir uns vor zukünftigen Krisen besser ab, damit wir nicht in das reinrutschen, was wir in den letzten Jahren haben, dass dann, wenn das Kind oder auch ein Land in den Brunnen gefallen ist, wir dann mit ganz, ganz großen Anstrengungen und auch mit wirklich heftigen Maßnahmen ja in den Ländern, auch im sozialen Bereich, dieses Land wieder rausholen müssen. Und dieses Nikolaus-Paket, das liegt da nun schon seit ein paar Monaten und von deutscher Seite gab es keine wirkliche Reaktion drauf, weil man keine Haltung dazu hat. Und da haben wir in den Sondierungen und ich auch gegenüber der Bundeskanzlerin deutlich gemacht, das geht so nicht weiter. Wir brauchen Krisenpräventionsinstrumente. Leider hat das die FDP massiv kaputt gemacht und von diesem Nikolaus-Paket nichts gehalten hat und am Ende auch bei Jamaika das Europakapitel, das mal gezeigt hat, dass wir da überhaupt nicht zueinander kommen konnten.
Katrin Göring-Eckardt hat diesen Moment rausgegriffen. War das auch Ihr besonderer Moment bei den Sondierungen oder was ist für Sie besonders hängen geblieben?
Na, für mich hat das schon ganz gut gepasst, weil ich bin jemand, ich tauche gerne und leidenschaftlich in Themen auch wirklich ein. Und ich habe halt Europa verhandelt in der Sondierungsgruppe und auch Klima verhandelt. Und das Lustige an der Situation war, dass die Bundeskanzlerin meinte, ist das das Nikolauspaket oder meinen Sie nicht das Winterpaket? Weil sie gedacht hatte, kennt sie dich, Nikolaus-Paket? Und das Winterpaket gibt es aber auch noch. Und das Winterpaket ist aber sozusagen der Vorschlag, weil es im Winter präsentiert werden sollte, der Europäischen Kommission zur Gestaltung der Zukunft der europäischen Energie- und Klimapolitik. Und das ist so ein zweiter Bereich, wo ich mich leidenschaftlich mit einbringe. Und deswegen wusste ich sehr genau die Details dessen. Und das war für mich dann schon auch ein Schlüsselerlebnis, weil was mir in den Verhandlungen leider zu kurz gekommen ist, dass man oftmals halt über die Inhalte in der Tiefe gar nicht geredet hat, weil man so stark auf der Metaebene und den Kämpfen darum geblieben ist, was sehr, sehr frustrierend war, wenn man eigentlich leidenschaftlich für ein starkes Europa, eine Klimaschutzpolitik kämpft und dann zum Beispiel bei der Energiefrage aber erstmal mit der FDP diskutieren musste, was sind überhaupt die Klimaziele, weil sie meiner Meinung nach da nicht wirklich verstanden haben, wo es eigentlich rumgeht.
War das denn wirklich so ein Culture Clash, die FDP, die CSU, so lange Klausuren mit Volker Kauder, Wolfgang Kubicki, Horst Seehofer, wie war das für Sie?
Also es war natürlich erstmal sehr, sehr interessant, eine sehr interessante Erfahrung, weil man das natürlich auch nicht jeden Tag macht. Und auf der anderen Seite war es emotional wirklich intensiv, weil man auf der einen Seite, was ich eben so ein bisschen beschrieben habe, gemerkt hat, Mensch, das, wofür man jahrelang gekämpft hat, gerungen hat, auch in der Partei, wie diesen Kohleausstieg, es gibt jetzt die Möglichkeit, das wirklich gesetzlich zu verankern. Und deswegen war die Frustration am Ende bei uns auch wirklich riesig. Auch im Bereich Familiennachzug, das sieht man jetzt ja auch heute, gab es die Möglichkeit, wirklich diese Familien aus diesen furchtbaren Kriegssituationen herauszuholen, weil wir so hart gerungen haben. Und dass das dann am Ende so gegen die Wand gefahren wurde, beziehungsweise einfach von der FDP einseitig kaputt gemacht wurde, das war halt heftig. Und auf der anderen Seite war es schon so, ja, das war auch ein Kulturclash, immer wieder. Da waren ja so unterschiedliche Parteien, saßen damit am Tisch. In manchen Runden hatten wir tiefgehende inhaltliche Diskurse, in anderen hat man sich schon aneinander vorbeigeredet, wo dann immer dieser Punkt auch war, das Queere muss da raus. Und wir immer gedacht haben, wovon reden die eigentlich? Bis wir verstanden haben, dass es um Queerpolitik geht, also die Politik für Homosexuelle. Und daran hat man dann halt schon gesehen, dass man aus ziemlich unterschiedlichen Hintergründen einfach auch kommt.
Die Frage ist immer noch nicht beantwortet, warum hat Christian Lindner am Ende so gehandelt, wie er gehandelt hat? Was ist Ihre Antwort?
Ja, das muss man ihn selber fragen. Für mich war es auch unverständlich, weil es ja so war, dass am Ende für alle nicht klar war, ist jetzt aus der eigenen politischen Sicht das Glas halb voll oder halb leer. Auch für uns Grüne wäre das ja dann eine Woche später ein heftiger Parteitag gewesen, weil da natürlich Licht und Schatten drin war. Das Europapapier habe ich gerade nochmal auch erwähnt. Das war so, dass ich als Verhandlerin da hätte sagen müssen, mit der FDP, da konnte man wirklich fast überhaupt nichts rausholen von unserem proeuropäischen Kurs, den wir Grüne eigentlich wollen. Und diese Chance, dass die einem genommen wurde, dieses eigene Ringen, ist das jetzt was, wo wir sagen, wir können hier mehr Positives erreichen als mehr Negatives, dass da vorher die FDP das Glas einfach umgekippt hat und gesagt hat, wir gehen jetzt einfach. Warum Herr Lindner das getan hat, das weiß man nicht, aber es hat vielleicht nochmal unterstrichen die Vermutung, dass er das von Anfang an nicht wollte.
Und was jetzt, also bei Jamaika wären 14 Kohlekraftwerke grob gesagt schnell abgeschaltet worden. Die GroKo-Sondierer haben das erstmal wieder zurückgeholt und dann sind sie auch wieder ein bisschen zurückgerudert. Also die Klimaziele für 2020 stehen jedenfalls zur Disposition. Was sagt das auch über Ihren Verhandlungspartner, die Union, aus?
Ja, das sagt sehr viel aus. Das sagt sehr viel über die Union aus, dass sie zu diesem Kompromiss, für uns war das ja auch ein Kompromiss, dass sie das nur getan haben, nicht aus Überzeugung, sondern weil sie gesagt haben, okay, das müssen wir jetzt den Grünen geben. Und es sagt aber auch viel über die SPD aus. Nämlich, dass sie offensichtlich überhaupt nicht dafür gerungen haben und dass wir auch eine Scheinheiligkeit einfach in der Klimadiskussion haben. Sowohl davor immer auf den Klimakonferenzen, wo von der Bundesregierung hochgehalten wird, wir tun alles für den Klimaschutz, und dann passiert 9 Jahre in diesem Land einfach gar nichts. Die Emissionen sind nicht weiter gesunken. Und auf der anderen Seite, aber auch direkt nach den Jamaika-Sondierungen, hatten wir eine Debatte im Bundestag, wo wir als Grüne nochmal den Kohleausstieg mit der Forderung, 7 Gigawatt dann auch rauszunehmen, eingebracht haben, weil wir gedacht haben, in der Situation, wo die Mehrheiten im Bundestag unklar sind, gäbe es dafür eine Chance. Und über Weihnachten wurde das Ganze dann vergessen. Und das ist einfach heftig, weil man sieht, wenn Grün nicht mit am Tisch sitzt, dann gerät der Klimaschutz hier leider unter die Räder. Und das ist wirklich katastrophal.
Jetzt haben wir die GroKo-Sondierungen gehabt, aber entschieden ist da auch noch nichts. Vor dem Grünen Parteitag kommt jetzt erstmal der SPD-Parteitag, Koalitionsverhandlungen, ja oder nein. Wie wird das ausgehen? Was glauben Sie, was wünschen Sie sich?
Auch da kann man jetzt schwer eine Prognose abgehen. Der Ball liegt jetzt voll im Feld der SPD. Ich meine, jeder bekommt das mit im Land. Da rumort es heftigst. Ich meine, wenn man sich den Punkt Familiennachzug nur mal anschaut, ist das, finde ich, auch wirklich total krass. Man muss sich nur mal vorstellen, man hat selber kleine Kinder und die müssen jetzt weiter irgendwo im Kriegsgebiet verharren. Also das ist natürlich schon sehr heftig, aber angesichts dessen, dass die Führung der SPD sehr deutlich gemacht hat, sie will das, ist da ja ein deutliches Signal auch von der SPD vonstatten. Und man muss jetzt auch gucken, wie der Parteitag da ausgeht. Aber derzeit stehen die Zeichen ja eher auf GroKo, würde ich sagen.
Also soweit zur Prognose. Aber was wünschen Sie sich? Was wäre denn besser für die Grünen? Man hat ja so den Eindruck, die Sondierung nach der Wahl war quasi der bessere Wahlkampf. Das Ergebnis 8,7, aber durch die Sondierung und auch so, wie Sie da aufgetreten sind, sind die Umfragewerte für die Grünen deutlich nach oben gegangen. Wäre das jetzt für Sie ein guter Moment, wenn es Neuwahlen gäbe?
Also Neuwahlen sind für dieses Land aus meiner Sicht nicht gut. Deswegen hat der Bundespräsident ja auch zu Recht gesagt, alle müssen sich nochmal an den Tisch setzen. Aber wenn die Situation so eintritt, dass Neuwahlen anstehen, dann werden natürlich alle demokratischen Parteien, wir steigen da jetzt auch mit ein. Und wir Grüne wollen dieses Land verändern. Wir wollen mitgestalten. Dafür braucht es Grüne mit in Verantwortung. Das sieht man jetzt auch. Aber der Ball, wie gesagt, der liegt jetzt gerade nicht in unserem Spielfeld. Jetzt liegt die Verantwortung erstmal bei den anderen, die jetzt Gespräche geführt haben.
Der Bundespräsident hat das vor Wochen gesagt. Jetzt ist sozusagen die zweite Runde, die auf der Kippe steht. Das könnte doch der Moment sein, wo man sagt, die anderen Parteien, sie machen es jetzt vor, personelle Erneuerung, das vielleicht auch bei den beiden großen Parteien. Und dann werden die Karten neu gemischt und wir wählen nochmal.
Das müssen dann die anderen Parteien auch für sich klären. Ich glaube, wir setzen hier als Grüne ein starkes Zeichen, dass wir für die Inhalte kämpfen, für die wir stehen, dass wir das leidenschaftlich nach außen machen werden und dass wir dafür auch uns als Partei wirklich aufstellen, dieses Land in den nächsten 4 Jahren intensivst so zu gestalten, dass es gerechter wird.
HR Info, das Interview mit Annalena Baerbock, 37 Jahre alt, Bundestagsabgeordnete aus Brandenburg und vielleicht bald Bundesvorsitzende der Grünen. Jetzt vielleicht eine kleine Lockerungsübung. Übers Trampolinspringen haben Sie schon gesprochen. Olympische Disziplin, Leistungssport für Sie mehrere Jahre lang. Was war denn das Beste, was Sie da erreicht haben?
Mehrfach Dritte bei deutschen Meisterschaften zu werden. Zur deutschen Meisterin hat es nie gereicht. Und ich habe bei Weltjugendspielen mitgemacht. Das sind so die Weltmeisterschaften für junge Leute. Und hatte aber dann einen Trümmerbruch irgendwann im Fuß. Der hat mich etwas zurückgeworfen und bin dann auch ins Ausland gegangen. Und damit war es dann mit der Karriere als Trampolinspringerin vorbei.
In Ihrer Bewerbung für den Grünen Parteitag schreiben Sie, nicht mehr viel Zeit fürs Trampolinspringen. Aber mit 2 kleinen Kindern schlägt man ja ohnehin jeden Tag mehrfach Loopings. Was haben Sie für die Politik gelernt? Zum Beispiel, dass der 3. Platz nicht reicht?
Bei der letzten Bundestagswahl, da haben wir um den 3. Platz gestritten. Ich habe auch gelernt, dass man auch verlieren können muss und vor allen Dingen, dass man Mut haben muss, Disziplin und immer wieder auch für seine Ziele kämpfen muss. Also man springt beim Trampolin bis zu 5 Meter hoch und da braucht es ein bisschen Mut und auch keine Angst, dass man mal fällt.
haben Sie auch Synchronspringen gemacht. Das wäre ja vielleicht hilfreich in der grünen Doppelspitze.
Das stimmt und das habe ich auch gemacht und damit war ich sogar bei den Weltjugendspielen. Also Synchronspringen kann ich auch ganz gut, ja.
Wie ist es mit dem, Sie haben schon gesagt, auf den hohen Sprung kann eine harte Landung folgen. Die Grünen neigen ja dazu, mit ihren Vorsitzenden hinterher nicht so zimperlich umzugehen. Das Schicksal könnte Ihnen dann ja auch bevorstehen. Haben Sie darüber nachgedacht?
Ja, natürlich. Also man weiß aber auch als Politikerin, dass das politische Geschäft insgesamt ja kein Ponyhof ist. Auf der anderen Seite trägt man ja auch selber immer mit dabei. Und deswegen habe ich zum Beispiel auch ganz bewusst bei meiner Kandidatur gesagt, ich habe zwei kleine Kinder. Das kann bedeuten, dass ich nicht immer da bin. Ich habe ganz bewusst gesagt, auch auf die Frage hin, treten Sie jetzt damals noch gegen Simone Peter an, dass ich für etwas kandidiere und nicht gegen jemanden. Und dieses, finde ich, oft auch männliche Spiel, das hat man auch bei den Sondierungen gesehen, sowohl nach außen als noch nach innen. Der eigene Machtfaktor ist umso größer, je stärker man irgendwie auf jemand anderen drauftritt. Das ist nicht so meine Art, Politik zu machen. Klar, ich streite für meine Inhalte. Ich kann mich an die Decke gehen, wenn ich denke, oh, warum verstehen die anderen das jetzt nicht? Gerade bei der Klimapolitik, da habe ich gegenüber der FDP deutlich gesagt, so, ihr müsst euch jetzt entscheiden, seid ihr auf Seiten des Pariser Abkommens oder seid ihr auf Seiten von Donald Trump, weil auch der hat die Klimaziele in Frage gestellt. Ja, war Christian Lindner nicht amüsiert drüber, aber ich finde immer, man muss aufpassen, nicht unter die Gürtellinie zu gehen, bei dem Beispiel zu bleiben, ja, zu sagen, ihr müsst euch entscheiden und nicht einfach zu behaupten, sie sind aber so wie der und vor allen Dingen nicht polemisch werden. Und das ist mir wichtig und deswegen gestaltet man selber auch Politik mit. Und deswegen gehört für mich Fairness absolut dazu. Und man kann fair gewinnen, man kann fair verlieren, so ist das. Und das macht sowohl den Sport als aber auch die Politik ja interessant, dass man mit voller Leidenschaft und mit vollem Einsatz reingeht und auch das Risiko nicht streut und am Ende einfach sagt, ja, der Bessere gewinnt.
Gehen wir nochmal zum Anfang zurück. Wo wollen Sie als Parteivorsitzende, Bundessprecherin heißt es ja, glaube ich, bei Ihnen. Wo wollen Sie die Grünen hinführen, wenn sie gewählt werden? Also wo sehen Sie die Grünen in 4 Jahren?
Genau darüber diskutieren wir mit diesem Grundsatzprogrammsprozess. Wofür steht Grün im 21. Jahrhundert? Und da geht es jetzt gar nicht so stark darum, alles anders zu machen. Ich glaube, wir haben sehr, sehr deutlich gemacht, dass wir mit der Programmatik, auch mit der Zuspitzung, die wir in den letzten Jahren und vor allem im letzten Halbjahr nochmal zugenommen, klar zu sagen, wir sind die Ökopartei und ökologisch bedeutet aber ökologisch und sozial gerecht, weil Öko und Soziales, das sind zwei Seiten derselben Medaille. Das weiter voranzubringen, was man immer wieder auch an verschiedenen Themen sieht, wie beim Dieselskandal. Ja, wir sagen, es geht um die Stickoxide, um Klimaschutz, es geht um Lärm, aber es geht genauso um soziale Gerechtigkeit, weil wenn eine Hardware-Nachrüstung nicht kommt, dann trifft das vor allen Dingen diejenigen, die sich Neuwagen mit der Kaufprämie eben nicht leisten können. Das ist mir wichtig, das noch stärker nach außen zu tragen. Und für mich ist da nicht nur sozusagen das Ergebnis das Ziel, sondern die Art und Weise, wie wir diesen Diskurs führen. Ich glaube, das wird entscheidend für uns Grüne zu sein, um Menschen noch stärker zu uns zu bringen, weil natürlich wollen wir mehr als 9%. Und ich will vor allen Dingen die unterschiedlichen Akteure in diesem Land stark auch in die grüne Diskussion mit einbeziehen.
Und die Art und Weise, wie Sie die Partei führen. Was wird anders bei den Grünen, wenn Annalena Baerbock, Trampolinspringerin und Mutter, die Grünen führt?
Wie gesagt, das heißt nicht, dass es jetzt anders und alles besser wird. Wir gehen einen neuen Schritt. Also wir schreiben jetzt ein Grundsatzprogramm. Das heißt jetzt auch gar nicht irgendwie, im letzten Jahr haben wir was falsch gemacht, weil im letzten Jahr haben wir gar kein Grundsatzprogramm geschrieben, sondern ich will die Zukunft gestalten. Und das heißt, ich will dieses Grundsatzprogramm so gemeinsam mit unserer Partei diskutieren, dass gesellschaftliche Debatten bei uns, bei Bündnis 90 Die Grünen stattfinden. Das bedeutet zum Beispiel, dass man jetzt nicht sich 2 Jahre einschließt und dann im Hinterzimmer diesen Text schreibt, sondern das bedeutet, dass man raus auf die Straße geht, Themen diskutiert, auch mal mit kontroversen Papieren sich traut voranzugehen und sich halt nicht nur an der GroKo, wenn sie denn kommt, abarbeitet und sagt, das macht ihr alles falsch, das müssen wir auch tun, immer den Finger in die Wunde legen, aber auch deutlich zu machen und das ist unser Vorschlag, wie wir dieses Land voranbringen wollen und wenn wir das schaffen, ich glaube, dann haben wir als Grüne eine Menge erreicht.
Vielen Dank. Das war HR Info, das Interview mit Annalena Baerbock. Auf dem Parteitag nächstes Wochenende stellt sie sich zur Wahl als eine von zwei Bundesvorsitzenden der Grünen. Infos zur Sendung und das ganze Gespräch nochmal zum Nachhören finden Sie auf hrinforadio.de. Mein Name ist Andreas Reuter.